10. Oktober 2009. Heute ein wolkenreicher Himmel über meinem Bahnhof. Ich gehe nur zum Getränkepoint an der Kasse, nicht weiter. An der Kasse ist ein Mann, der sich um mich sehr bemüht. Sie mögen lieber mild, dann probieren Sie das. Ich weiß genau, dass er mir etwas verkaufen will, doch er tut es auf eine so liebenswerte Art, dass es mich über alle Maßen berührt. Zurück im Atelier überkommt mich erstmals ein Gefühl von Alleinsein. So nett, wie sie hier sind, anfassen kann ich sie nicht. Ich bin in ihrem Raum, aber doch auch außerhalb. Es sehnt sich in mir nach einer vertrauten Berliner Schnauze. Und dann, als hätte das Universum mich jammern gehört, betritt eine feine Seele diesen Raum, meine Nachbarin. Ihr Christian habe sie geschickt, WLAN für mich das Künstlerkind sie bringt. Ich fühle mich schon wieder, es passiert mir öfter hier, beschenkt. Also WLAN, es ist ganz unkompliziert und drin bin ich. Diesen Zugang zur Welt hier zu haben, ist, wie ich erfahren musste, nicht selbstverständlich. Der Raum ist mit anderen besetzt, vielleicht zum Beispiel mit Bergen. Es entspinnt sich zwischen uns ein Gespräch über Holzstich und Holzschnitt. Später, das Gespräch dauert an Stunden, verabreden wir Wein an einem Abend einzunehmen. Sie geht. Ich bleibe mit meiner Malerei zurück, lege die Form der Figuren auf das Leinen weiter fest. Die Leute gehen eine Treppe hinunter auf dem Bild. Wer kann es sehen? 11. Oktober 2009. Es will sich nicht wesentlich etwas verändern und ich habe alle Zeit der Welt, scheint mir. Ein Denken auch daran, wenn ich gehen werde. Alles wieder muss raus. Auch das Pinkeln geht ohne mit dem Kopf dabei sein. Immer schon, auch hier. Ich ermahne mich, in der Gegenwart zu bleiben. Die Gegenwart nun, sie ist trüb, geradezu ungemütlich. Wer rausgeht, hat einen triftigen Grund. Ich bleibe hier. Der Raum bekommt mehr beschriebenes Papier. Ich schreibe viel an die Wand, Ich bedecke sie. Das beschriebene Papier mit Bleistift kommt nicht vom Fleck und bleibt brav an der Wand dran kleben. Ganz anders meine Bilder, sie schreiten ein, in den Raum. Farbe bricht weiß-grau, ouch. Gehen wir mal lieber zur Seite. Das ist überhaupt der Unterschied zwischen ihnen. Auf die Schrift muss ich zugehen, vom Bild mich entfernen. Auch so ein Raumding, wenn's du so willst. 12. Oktober 2009. Wie sich der Raum heute mir zeigt. Aus Berlin am Morgen Krankheitsnachrichten. Die Grippe hier und dort. Auch mich hat es erwischt. Vom Sportgerät bin ich geflogen. Die Trainerin hat nicht gelogen. Musste nach Hause gehen. Wer kann folgen? Schreiben ist wie Malen. Da bleiben Flächen leer. Abstrahiere nun auch mein Du. Nicht nur immer ich. Später, die Sekretärin der Stiftung von nebenan ist mir zugewandt und hilft, wo ich nicht weiter kann. Wir sprechen über Technik, wie es wohl geht, reden auch über die Menschen hier. Ich erfahre von ein paar einheimischen Kuriositäten, trete ab, besteige ein kunterbuntes Rad, fahre einen Berg sehr weit nach oben, gehe in einen anderen Raum, darin eine Frau und ein Mann sind. Wir trinken Kaffee, essen Kuchen. Alles ist ganz fein. Eine Führung folgt durch das Haus für mich. Immer mit Blick gerichtet auf das Drucken. Im Keller stehen Tiefdruckpressen. Im Obergeschoss auch. Viel Papier ist an den Wänden. Lauter kleine Schätze und mit ihnen verbunden Geschichten von weiter weg direkt zu ihm hin. Das ist pures Leben. Nach 2 Stunden, ich habe längst nicht alles gesehen, fahre ich mit dem Rad nach Bad Kreuznach. Dort verbleibe ich eine kleine Weile. Auf dem Rückweg nach Hause, auf der Hauptstraße, ein Vlies von Grün meine Augen erfasst und mich am Herzen packt und zu sich zieht. Räume, schöne Räume und so gesund, auch an den Gradierwerken vorbeizuatmen. PS, eine Karte aus Madrid kommt mir ins Haus, die heftig an der Stubenwand an. 13. Oktober 2009. In einer großen Abhängigkeit befinde ich mich zu Viele Löschfahrzeuge mit Sirenen, mit lautem Tatü fahren am Künstlerbahnhof vorbei. Etwas muss sein, im Busch sein. Energie, die austritt, aber nicht austreten soll. Bei mir im ganzen Haus ist es still. Mein Haus, der Künstlerbahnhof Ebernburg, ist ein realer Raum, zugleich aber auch ein energetisches Gebilde, das mehr ist als nur ein Raum, das aus Baustoffen besteht. Das Haus beherbergt Geschichten. In ihm bin ich auch, jetzt, vorher, später. Ich gehöre dazu, zu ihm. Ich realisiere vom Haus heute kein Radio, kein Kühlschrank, kein Herd, kein Telefon, kein Internet. Ich realisiere, ich bin einer älteren Zeit sehr nah und fange bald zu frieren an. Ich realisiere gegenwärtig keine Heizung. In einer großen Abhängigkeit befinde ich mich zum Strom. Der Raum, dieser Raum, mein Raum zittert, bippert, friert. Ich warte, aber es passiert nichts. Der Tag schreitet in den Mittag, in den Nachmittag und immer noch hat sich nichts verändert. Langsam muss ich etwas tun. Die Vorbereitung zur Nacht beginnt mit Denken. Ich gehe ins Kino und kaufe Kerzen, heize mir tüchtig damit ein. Und es werde auch Licht. Ich stelle mir vor, zu lesen. Wo esse ich? Der Raum, dieser Raum, mein Raum, wie besetze ich ihn jetzt? Ich denke an Flucht. 14. Oktober 2009. Heute ist gleich alles viel gescheiter. Ich habe Strom. Allerdings im Atelier funktioniert keine einzige Heizung. Ich rufe Albert Gattung an. Er kommt. Die Heizung geht jetzt wieder. Ein flüchtiger Männerwechsel findet statt. Albert tritt ab. Auftritt des Architekten Zapp. Er bringt Plakate und Einladungskarten für meine Ausstellung mit. Damit werde ich automatisch mit dem Ort öffentlich verbunden. Ich wehre mich nicht dagegen. Lese gern den Namen Andrea Streit darauf. Und was ich mir wieder ausgedacht habe mit dem Ausstellungstitel, plötzlich diese Übersicht, gefällt sehr. Da hat man doch Fragen. Und Fragen sind gut. Zwei Plakate werden sofort an Fensterscheiben angebracht, sollen die Außen doch sehen, was hier innen vielleicht abgeht. Räume überschreiten, das ist auch so ein Thema. Habe ich darüber schon nachgedacht? Das Plakat, auf dem mein Name draufsteht, zeigt sich in der ganzen Stadt. Es hängt auch gegenüber an einer Fensterscheibe. Die Gardinen sind dort zurückgezogen. Du kannst mich sehen, ich dich nicht. Komm noch zu mir rein, dass ich mit dir sprechen kann. Ein Brief aus Berlin erreicht mich mit dem Zeitungsartikel des Tagesspiegels. Streisand mistet aus. Das ist ein ganz anderes in meinen Raum eindringen. Ich hänge den Artikel in meine Künstlerwohnung. Mit Kunstmachen hat er wenig zu tun. PS, hätte ich auch nicht gedacht, dass die Streisand hier nach Ebernburg kommt. 15. Oktober 2009. Heute nach 15 Tagen eine Zwischenbilanz gezogen und mich gefragt, was hat der Raum mit mir und ich mit ihm gemacht. Als erstes, ich fühle mich ausgesprochen wohl in der Wohnung. Mit meinem Atelier ist es anders. Es hat das Ambiente einer Baustelle. Dort gibt es kein völliges Fertigsein. Immer steht etwas, das, also eine Skizze wenigstens, die auf Beachtung und Gestaltungswillen wartet. Allzeit ist also ein Beginn in ihm. Vielleicht ist das die Art der Existenzberechtigung, die ich brauche, um die Notwendigkeit, ein Atelier haben zu müssen, sowie die Notwendigkeit, eine Künstlerin zu sein, nicht in Frage zu stellen. Denn wer tut, der ist. Gewissheit habe ich ebenfalls darüber, dass ein fertiges Werk dem Gefühl des Loslassens bestimmt ist. Und so lasse ich dieses Werk los und tue weiter an anderen unvollendeten Werken, für die ich im Übrigen immer auch ganz selbstverständlich sorge. Es existieren also Parallelwelten im Atelier. Die unfertigen Arbeiten versetzen den Raum für mich in etwas Unvollkommenes. Ein unfertiges Werk kann einfach niemals vollkommen sein. Das macht ihn unruhig, unterschwellig natürlich. Mag sein, dass das nur wenige sehen können. Und das sind die Gründe dann auch, warum ich ein anderes Gefühl zum Atelier habe als zu der Künstlerwohnung. Ich sehe natürlich ein, dass er in allem seinen Zweck und Sinn erfüllt und ich in ihm. 16. Oktober 2009. Es gibt ja noch eine andere Erfahrung in Bezug auf Räume, die sich nicht ausschließlich auf den dreidimensionalen Raum bezieht. Interessant hier, wie ich mich in einem vielleicht fremden Raum bewege. Denn ich suche in ihm mehr noch als sonst Beachtung, vielleicht auch, dass ich mitgenommen werde von meinem Gegenüber und Wohlwollen dabei fühle. Ein Kaffee, ein Tee, bitte, danke sehr. Ja, gern. Dann kann ich mich hinsetzen, furchtfrei und meine Beine ausstrecken, den Raum einnehmen. Nein, hinterlassen muss ich nicht gleich etwas. 17. Oktober 2009. Nächste Woche bin ich mit einem Lokalmatador verabredet, dem Bildhauer Frank Leske aus Bad Kreuznach. Ich treffe ihn in seiner Ausstellung in der Volksbank Bad Kreuznach. Anschließend besuche ich sein Atelier. Ob er es wunderbar findet, dass ich, eine Künstlerin, mich für seine Arbeit interessiere, werde ich frühestens wissen können, wenn ich ihm persönlich begegne. Jetzt gedacht, in seinem Raum habe ich einen vorgeschriebenen Handlungsspielraum. Welchen Abstand ich zu seinen Werken halte, hängt vor allem von seiner Ausstrahlung, seiner Körpersprache ab. Es gibt ja schon jetzt gedacht in mir den Antrieb, seine Kunstwerke auch haptisch zu erfassen. Er arbeitet mit Holz. Das Material Holz ist warm. Warum stelle ich mir vor, dass ich es anfassen will? Ich bekomme Pickel bei der Vorstellung, dass Menschen eben gerade diesem Bedürfnis meinen Bildern gegenüber nachzugehen begehrten, als helfe ihnen das beim Verstehen. Er geht mit einer Säge, einer Kettensäge in das Holz. Was für ein verlockender Gedanke. Ich mit einer Kettensäge. Das ist ein ganz anderes Tun, wie ich es tue. Es scheint, nein, ich nehme es fest an, es ist wie an der Natur die Hand anlegen. Ich bin als Malerin weiter weg. Der Pinsel ist ellenlang dazwischen, zwischen mir und dem Laien. Aus Berlin ein SMS-Gruß. Liebe A, wie meine Recherchen ergeben haben, ist heute unser 10-jähriges Jubiläum. Also grenzenlose Freude und auf viele weitere Jahrzehnte enge Freundschaft. GL, GS. Klammer auf, 17. Oktober 2009, 15.18 Uhr, Klammer zu. 18. Oktober 2009. Nur mal angenommen, ich wünschte mir das. Kann ich in einem anderen Raum etwas hinterlassen? Ich stelle mir also vor, ich gehe in einen besetzten Raum und weil der Mensch mir darin so gut gefällt, ist mir nach Verhaftung. Ich überlege mir genau, was ich dafür tun kann. Ein Gegenstand vergessen, der nicht so wichtig ist, aber ein Wiedersehen erforderte, vielleicht. Ein zweites Mal etwas vergessen bei ihm, das fiele auf. Ginge auch versehentlich etwas mitzunehmen? Ein Schirm zum Beispiel, das könnte ich aushandeln. Natürlich nicht bei totalem Sonnenschein. Wie ich nun nach einem längeren Nachdenken erkennen muss, ist das mit dem Hinterlassen in bereits besetzten Räumen heikel. Nicht, weil der andere es mir nicht gestattete, nein, vor allem scheint mir für so ein Vorhaben ein großes Zutrauen in mir selbst erstmal dafür erforderlich zu sein. Also lieber nichts überstürzen. 19. Oktober 2009. Manchmal lasse ich andere in meine Texte schauen. Wenn sie dann mit ihrem Werkzeug in meinen Eingeweiden unterwegs sind, und das sind die Gründe dann auch, warum ich ein anderes Gefühl zu ihm habe, also zu der Künstlerwohnung. Ich sehe natürlich ein, dass er in allem seinen Zweck und Sinn erfüllt und ich in ihm. Mach mich das ganz dünnhäutig. Es ist ein weit über meine Grenzen, ein so unangenehmes, mich verunsicherndes Gefühl von etwas Großen, Bedrohlichem. Es ist riskant, äußerst riskant, sich so aufzublättern, sich in so eine Situation zu begeben, ich weiß. Warum tue ich es, obgleich dieser Gefühle trotzdem? Vielleicht wegen der Hoffnung, einen schlimmen Ahnung zum Trotze, gute Erfahrungen machen zu können, die es gibt, ja gibt, immer gibt. 20. Oktober 2009. Heute am frühen Abend kommt einer von der Presse. Er soll dafür bekannt sein, dass er auch schon mal eine schlechte Kritik schreibt. Was für eine Hiobsbotschaft. Den will man zum Freund. Auch dafür bekannt soll er sein, dass er bei der Gelegenheit am liebsten über sein eigenes Leben ausführlich spreche. Ungefragt selbstverständlich. Das wurde mir verschiedentlich, ich weiß nicht, ob aus Besorgtheit, überbracht. Später, der Mann von der Zeitung war da. Ich passte mich ganz den vorigen Botschaften an. Nett sein, Geduld haben. Irgendwann fragte ich mich aber doch, wie ich ihn charmant, ohne ihn zu erzürnen, aus meinem Raum bitten kann. Ich stelle rückblickend fest, ich muss noch üben. 21. Oktober 2009. Den Tag verbrachte ich anders wie geplant. Im Ergebnis dann, ich bin mit dem Weinbauern Ernst Wilhelm Raab auf seinem coolen Traktor auf seinen Weinberg gefahren. Das Fahren war ausgesprochen cool. Auf dem Berg suchte ich gemäß dem Statut meines Stipendiums nach der Landschaft im Nahetal für mein Bildmotiv. Ich traf auf eine kleine Gruppe Weinleser. Alle hatten sie Mütze, Handschuhe, Schere und Gummistiefel bei sich. Das schien mir für Wetter und Umgebung und Tätigkeit erforderlich. Ich fragte sie, ob ich sie fotografieren dürfe. Sie gaben ihre Zustimmung durch ein Nicken. Ich verschoss 6 Filme mit je 36 Bildern. Es war ungewohnt für mich, dass die Weinleser mich sehen konnten, während ich sie fotografierte, und auch, dass es einen Blickkontakt zumindest hätte geben können, wenn sie es darauf anlegten. Die ansonsten vertraute, ja auch schützende und übliche Distanz zu meinen Protagonisten hatte ich zu ihnen nicht eingenommen. Es ging nicht. Die Bedingungen waren schlichtweg für meine Zwecke völlig ungeeignet. Ich hätte Flügel besitzen müssen, hätte mich in die Lüfte erheben müssen. Trotzdem wäre ich ihnen wohl aufgefallen. Alles über ihren Köpfen war frei, der Himmel und so, meine ich. Die zu Betrachtenden sind selbst oben auf und wirklich niemand über ihnen ist real betrachtet vorhanden. Ein Vogel vielleicht. Da wir auf einem Berg sind, kann ich wenigstens immer, bitte das Folgende in Kursivschrift, kann ich wenigstens auf dem Kamm des Berges über sie hinweglaufen. Die Schwiegertochter vom Weinbauern Rapp kam mit 3 eifrigen Kindern im Schlepptau zur Hilfe. Ich lernte Lege, Löge, Lele. Das soll Hochdeutsch sein. Im Internet finde ich später nichts dazu. Lediglich auf die Bezeichnung Tragebutter. Ihr Rückentragegefäß, darauf wird verwiesen. Wir unterhalten uns über meine Arbeit. Ich reduziere, breche die Realität hinunter, erkläre ich. Am Ende bliebe nur die Gestalt des Menschen übrig. Nicht einmal eine Weinrebe, nicht eine einzige auf dem Bild? Fragt die Tochter besorgt. Nein, antworte ich, wohl nicht einmal eine einzige.